Hi und herzlich willkommen zu meinem Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, Ernährungswissenschaftlerin, und in diesem Podcast gibt es einige Ernährungs- und Gesundheitsthemen zu entdecken, entweder mit mir alleine oder gemeinsam mit spannenden Interview-Expertinnen und Experten. Und heute habe ich die liebe Dr. Alexa Ivan im Interview. Sie wird sich auch gleich nochmal selber vorstellen, und es geht um ein sehr spannendes Thema, und zwar Wechseljahre. Wie ist das denn in den Wechseljahren? Was passiert da? Wie verändert sich der Körper einfach? Wie ist auch der Stoffwechsel? Wie ist das mit dem Thema Zunehmen und Abnehmen? Es wird ja immer davon gesprochen, ja, ich bin in den Wechseljahren, ich kann nicht mehr abnehmen, ich nehme die ganze Zeit nur zu. Ist es denn wirklich so, dass man nicht mehr abnehmen kann, oder kann man da wirklich was dagegen tun? Wie sollte die Ernährung generell aussehen? Was ist besonders wichtig zu beachten, auch bei dem Thema Sport? Und wenn dich dieses Thema und auch vor allem diese ganzen Informationen interessieren, dann empfehle ich dir jetzt dran zu bleiben und dir dieses interessante Interview anzuhören. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem: in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran: weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das Dreier-Set sparen. Hi, liebe Alexa, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, bei dem du ja absolute Expertin bist und auch vor kurzem ein Buch veröffentlicht hast. Für diejenigen, die dich jetzt aber noch nicht kennen, obwohl du ja wirklich schon sehr, sehr aktiv bist, gerade auf Instagram und so, und da sehr viele Aufklärungsarbeit leistest, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Das ist, finde ich, immer die schwierigste Frage überhaupt, sich selber vorzustellen. Also ja, mein Name ist Dr. Alexa Ivan, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und bin quasi Fachjournalistin für Ernährung, Gesundheit, Medizin im weitesten Sinne. Also ich bin eigentlich ganz klassische Fernsehjournalistin und habe mich dann irgendwann aufgrund meines Studiums darauf spezialisiert, mich nur noch mit Gesundheits-, Ernährungs- und so Medizinthemen zu beschäftigen. Und wenn die Leute mich fragen, was machst du eigentlich beruflich, dann sage ich immer, naja, ich mache Ernährungsaufklärung in der Öffentlichkeit. Also ich versuche so ein bisschen das Bindeglied zu sein zwischen den Erkenntnissen, denen die wissenschaftliche Welt in unserem Lande oder die wissenschaftliche Welt weltweit hervorbringt, die zu übersetzen, sodass sie quasi jeder versteht, dass das, was die Wissenschaftler rauskriegen, für uns alltagskompatibel wird quasi und wir daraus da den Nutzen ziehen können, den jeder im Alltag braucht. Das ist so das, was ich mache. Ich bin quasi noch die Vor-Social-Media-Generation, ja, also das, woher mich Menschen kennen können, die etwas älter sind als du, ist, ich habe viele Jahre eben ganz klassischen Fernsehjournalismus gemacht und habe große Sendungen gemacht, wo wir Familien mit übergewichtigen Kindern zum Beispiel gecoacht haben. Ich habe Medizinsendungen moderiert, also ich bin so klassische Fernsehmoderatorin auch. Und genau, bin so ein bisschen so ein Zwitter zwischen, einerseits stelle ich die Fragen als Moderatorin, andererseits beantworte ich auch Fragen als Expertin. Also da bin ich so ein bisschen der Zwitter quasi.
Ja, super spannend. Ich würde mich auch gerade in diese Richtung eingliedern, Ernährungswissenschaft in leicht verständliche Sprache zu übersetzen. Das ist auch in meinem Intro drin oder war in meinem Intro drin, ist auch so das, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und du hast da auf jeden Fall schon extrem viel Aufklärungsarbeit geleistet, finde ich sehr, sehr toll. Und jetzt hast du dich auch viel mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt. Und ich denke, die ein oder andere Frau, die hier zuhört, hat sich bestimmt auch schon damit beschäftigt, aber es sind immer noch so ein paar Sachen unklar. Vielleicht einfach mal mit den Basics starten. Was sind denn die Wechseljahre überhaupt?
Also, ich muss mal eins vorweg schicken. Erstmal danke, Laura, dass du mich eingeladen hast, weil für dich und deine Generation sind die Wechseljahre noch relativ weit weg. Und ich kann mich erinnern, als ich so alt war wie du, da habe ich da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Und ich finde alleine daran, dass du dich jetzt schon damit beschäftigst, merkt man auch, dass wir weit gekommen sind. Also die Wechseljahre waren halt früher so etwas, da hat man nicht wirklich drüber gesprochen. Ja, jede Frau wusste zwar, okay, das kommt irgendwann, aber es war sehr negativ verknüpft mit so negativen Assoziationen, negativen Gedanken. Also ich weiß noch, meine Mutter hat damals mal zu mir gesagt, so ja, dann wenn die Hormone weggehen, also wenn die Östrogene weg sind, dann bekommt man so einen richtigen Altersschub und so. Mhm. Also es war eher so etwas, wovor Frauen so ein bisschen Angst hatten, weil es als, ja, es wurde als nicht so schön dargestellt. Also das ist das eine. Und das andere ist, es wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Also bei mir zumindest im privaten Umfeld nicht wirklich und in der Öffentlichkeit schon mal gar nicht. Und das ändert sich jetzt gerade eben. Also nicht nur, dass ihr jungen Frauen schon sehr viel früher über dieses Thema nachdenkt. Das hat natürlich auch seinen Grund darin, dass eben mehr öffentlich darüber gesprochen wird und man mehr darüber liest. Und es inzwischen viele Frauen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich für dieses Thema einsetzen, weil es ist eine extrem wichtige Phase im Leben einer Frau. Und es ist eine Phase, durch die jede Frau durchgeht, so wie wir alle durch die Pubertät gehen, kommen halt irgendwann auch die Wechseljahre. Und die Wechseljahre sind quasi die Rolle rückwärts, sag ich immer. Ne? Also in der Pubertät baut sich das ganze Hormongeschehen im weiblichen Körper auf, also im männlichen auch, aber jetzt sprechen wir mal von den Frauen. Da baut sich das Ganze auf und in den Wechseljahren quasi baut es sich wieder ab. Also unsere Fähigkeit zur Reproduktion, die erlischt peu à peu und damit einhergehen halt sehr, sehr gravierende Veränderungen in unserem Körper, in unserem Stoffwechsel. Und die meisten Menschen denken dann immer so, naja, das ist halt, wenn eine Frau anfängt, nur noch unregelmäßig ihre Tage zu haben. Also, oder hat man lange gedacht. Ja, in Wahrheit passiert das aber viel früher. Das passiert schon oder das fängt schon an, dieses Umstellen des Stoffwechsels, wenn der Zyklus noch komplett regelmäßig ist und die Frau, also es quasi noch keine sichtbaren Anzeichen dafür gibt, dass sich im Körper etwas verändert. Mhm. Was die meisten Menschen oder was die meisten Frauen merken ist, dass sie so in dem Zeitrahmen ab Anfang 40 ein bisschen erschöpfter sind. Ja, und das wird dann häufig darauf geschoben, naja, du hast jetzt auch eine anstrengende Lebensphase hinter dir. Also in der Regel hast du, oder viele haben dann schon Kinder gekriegt. Die Kinder sind meistens dann auch schon so nicht mehr ganz klein, sondern schon so ein bisschen größer. Und man merkt, und man hat gearbeitet vielleicht auch noch, man hat einen Haushalt gehabt, vielleicht auch noch einen Hund und was dann alles so dazukommt. Und dann merkt man, irgendwann ist man so müder. Und dann wird es halt häufig auf das Leben geschoben. So nach dem Motto, naja, gut, du hast ja auch schon einiges hinter dir. Ist ja auch richtig. Hat sicherlich auch was damit zu tun. Aber nicht nur. Es hat eben auch was damit zu tun, dass sich ganz leise, schleichend Hormone verändern. Wir nennen das die sogenannte Perimenopause. Also das passiert lange, lange, bis zu 10 Jahre, bevor dann wirklich die eigentliche Menopause eintritt, also wo man dann wirklich keinen Zyklus mehr hat, passiert das eben schon. Nicht gut schlafen können sind auch so Sachen, was Frauen manchmal sagen, dass sie, oh, ich schlafe plötzlich so schlecht. Hitzewallung ist natürlich immer der Klassiker. Ja. Ne? Manche Frauen, nicht alle, aber manche Frauen haben ja diese Hitzewallungen. Daran merkt man es natürlich eindeutig. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich zum Beispiel, ich hatte in meinem ganzen Leben eine einzige Hitzewallung. Ja, also ich glaube zumindest, dass das sowas gewesen ist. Ansonsten bin ich da Gott sei Dank vor verschont gewesen. Mhm. Und ich habe auch lange die Symptome, die ich hatte, überhaupt nicht den Wechseljahren zugeschrieben. Weil man es eben auch mit Überanstrengung, Überarbeitung, es ist mir gerade alles ein bisschen zu viel, ich habe auch schon ganz schön viel auf dem Buckel, so kannst du es auch erklären.
Ja, klar.
Aber das ist es eben nicht. Ne? Manche Frauen sagen auch so, sie haben plötzlich so Brain Fog, so leichte Konzentrationsschwierigkeiten, dass man das Gefühl hat, so, boah, ich bin wie in so einem Nebel. Also das alles Symptome und Dinge, die jetzt gar nichts mit Eierstöcken und so in erster Linie zu tun haben, sondern die auf ganz anderen Ebenen spielen.
Ja, ist echt sehr, sehr spannend, dass man, also das, was du ja gesagt hast, ne, man denkt gar nicht dran, dass das so viele Jahre vorher schon anfängt. Das Klassische ist ja, wenn du deine Tage nicht mehr bekommst, dann bist du in den Wechseljahren. Hitzewallung, ganz klar, ne, du warst jetzt nicht davon betroffen, aber ich denke, die allermeisten, dass das eben neben der Ausbleiben der Periode ja so ein typisches Anzeichen. Und dann aber zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade das Thema Fruchtbarkeit nehme, es wird ja auch gesagt, oder es ist ja auch so, ab dem 30. oder sogar 35. Lebensjahr nimmt ja die Wahrscheinlichkeit, schnell schwanger zu werden, immer weiter ab. Natürlich wird auch die Fruchtbarkeit ein bisschen weniger mit den Jahren. Und ab wann kann man denn so damit rechnen, dass die Fruchtbarkeit abnimmt? Ist das dann wirklich erst, wenn man anfängt, keine Periode mehr zu haben, oder fängt das auch schon vorher an?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich bin natürlich kein Hormonspezialist, weil das ist ja auch das, was wir mit unserem Buch ganz deutlich machen wollten. Wenn du an das Thema Wechseljahre denkst, dann fällt dir als erstes Hormone ein. Mhm. Und wir haben halt gesagt, davon gibt es eine Menge Bücher, das sind auch andere Experten, die sich damit auskennen. Also wir gehen jetzt rein auf den Bereich Bewegung und Ernährung, weil bevor du an Hormonen anfängst rumzudrehen, musst du erstmal die Basics klären. Und das machst du halt mit Ernährung. Also wann wird die Fruchtbarkeit weniger? Also du sagst es ja schon, das Alter spielt natürlich eine Rolle, und ich würde jetzt auch sagen, ohne dass ich da Experte bin, also mit 35 wird's halt immer schwieriger, wenn man wirklich noch schwanger werden möchte. Und viele Frauen, die mit über 40 noch ein Kind kriegen, das funktioniert natürlich ohne Frage. Aber manche, die sich das wünschen, die müssen dann auch schon ein bisschen nachhelfen, dass das noch klappt. Ne? Da werden nicht mehr ganz so viele spontan schwanger, wie das mit 42, als wie das mit 32 der Fall ist. Ne? Insofern ist das schon etwas, was in Zeiten passiert, wo man das eigentlich noch nicht so wirklich auf dem Zettel hat.
Ne? Ja.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst ich, als wir angefangen haben, dieses Buch zu schreiben und ich dann tiefer in dieses Thema eingetaucht bin, hatte so ein paar Aha-Effekte, ja, wo ich gedacht habe, ach, guck mal an, ja, das habe ich auch, und zwar schon seit Jahren. Und ich habe das immer aufs normale Älterwerden geschoben. Ne? Und das ist aber gar nicht so. Ja? Also ich war zum Beispiel schon weit in meinen 50ern, bis ich zum ersten Mal einen unregelmäßigen Zyklus gehabt habe, ja? Wo du ja sagen würdest, naja, das kann ja eigentlich, also der Wechseljahre müsste ja viel früher sein. Und das war auch viel früher, aber es hat sich eben nicht daran gezeigt. Wer weiß, vielleicht hätte ich mit Ende 40 noch ein Kind kriegen können. Vielleicht bin ich einer von denen, keine Ahnung. Mhm. Aber das ist eben auch so etwas, man weiß es halt nicht. Ne? Man weiß es halt nicht wirklich. Und du gehst ja jetzt auch nicht mit Mitte 30 zum Arzt und sagst, können Sie mal hier so einen Test machen?
Klar.
Wie weit bin ich denn hier eigentlich? Ne? Das würde der Arzt auch selber nicht machen. Ne? Also bei mir hat er, glaube ich, mit Mitte 40 so angefangen und hat immer zu mir gesagt, nö, ist noch alles normal, ist noch alles wie immer, ist noch alles wie immer. Und dann habe ich schon immer gedacht, so, ist das vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, was der da macht? Ne? So, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich bin ja jetzt schon so in dem Alter. Ne? Aber es ist ein extremst individuelles Geschehen einfach.
Ja, total. Das ist ja wie eigentlich alles im menschlichen Körper. Da sind ja manchmal auch feine Nuancen einfach unterschiedlich. Aber trotzdem ist es eben individuell, genau wie das Thema Stoffwechsel. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja eins der großen Themen, der sich eben ändert. Ne? Wenn man jetzt in die Wechseljahre kommt, generell mit dem Alter, egal welches Alter, aber gerade in den Wechseljahren hört man ja oft, ja, mein Stoffwechsel, der verlangsamt sich und so. Wie verändert der sich denn? Wird der wirklich ganz langsam und ist das dann das Problem, dass man einfacher zunehmen kann?
Also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Der einfachste, den man erstmal anführen kann, ist der, dass natürlich die Produktion von Eiern in unserem Körper Energie kostet. Und wenn man keinen Eisprung mehr hat, dann ist diese Energie quasi über sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn kein Eisprung mehr da ist, dann haben wir ungefähr einen Kalorienbedarf, ein weniger Kalorienbedarf von so 150 bis 250 Kilokalorien. Das ist ja schon mal was. Ja. Ne? Das muss man wissen, dass der Grundumsatz quasi in dem Moment, wo du keinen Eisprung mehr hast, dass der Grundumsatz sinkt. Also darum müsstest du jetzt kalorisch gesehen eigentlich deine Ernährung ein bisschen runterschrauben, wenn du das auffangen willst. Und das Zweite ist, und das fängt halt eben auch schon mit Mitte 30 an, ist, dass wir einfach anfangen oder dass der Körper physiologisch anfängt, Muskulatur abzubauen. Mhm. Jährlich 1-2%. Das ist einfach von der Natur so eingerichtet, dass wenn wir da nichts gegen machen, passiert das so. Und das weißt du auch oder das wissen wahrscheinlich auch deine Hörer und Hörerinnen, weniger Muskulatur bedeutet ein niedrigerer Grundumsatz. Und genau. Je geringer dein Grundumsatz ist, desto weniger hoch ist dein Kalorienbedarf. Und das ist das, wo unser Buch ansetzt, dass wir sagen, also wenn du jetzt nicht in den Wechseljahren, die dann ja, sagen wir mal jetzt, um einfach mal in so einer Zahl zu bleiben, so zwischen Mitte 40 und 50 bist du da relativ sicher drin, ja. Wenn du da jetzt nicht eine ungewollte Gewichtszunahme erleben willst, weil das ist das, was passiert. Ganz viele Frauen kommen dann und sagen, ich mache genau das Gleiche wie vorher, ich esse das Gleiche, ich mache den gleichen Sport, auch in der gleichen Intensität und ich nehme trotzdem plötzlich zu. Mhm. Und das ist eben der Grund, ne? Der niedrigere Grundumsatz aufgrund von sinkender Muskelmasse und aufgrund von eben weniger Eisprung geschehen. Und deswegen ist der erste Ansatz eigentlich zu sagen, okay, wir müssen diese Muskulatur erhalten. Ja, wir müssen hingehen und diesen Frauen erklären, ihr müsst jetzt wirklich ein bisschen mehr für euch tun im Sinne von Joggen ist schön, aber jetzt geht's dann doch ein bisschen mehr an die Muckis und wir müssen sehen, dass wir ein gutes, ausgewogenes Krafttraining in unsere sportlichen Aktivitäten einbauen, um diesen physiologischen Muskelabbau aufzuhalten und im allerbesten Fall sogar noch ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Mhm.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass ja generell oft Kraftsport vergessen wird. Man will dann abnehmen, dann wird nur Ausdauersport gemacht, um Kalorien zu verbrennen. Und dabei wird vergessen eben der Punkt, den du eben angesprochen hast, dass ja auch Muskulatur alleine schon im Ruhezustand Kalorien verbrennt und sowas. Und vor allem der Muskelabbau noch dazukommt, den man ja stoppen möchte. Und die Körperzusammensetzung an sich verändert sich ja dadurch auch so ein bisschen. Und das wiederum wirkt sich ja dann auf den Stoffwechsel aus.
Ganz genau. Und das ist eben das, was dann auch ungesund wird, um dieses Wort mal zu benutzen. Ich benutze das immer nicht so gerne, aber um das jetzt mal zu benutzen ist, was passiert im Körperinneren und da muss ich auf der Waage noch überhaupt nichts tun. Ja, die Zahl auf der Waage kann komplett stabil bleiben, aber was passiert im Körperinneren ist einfach, dass sich das Verhältnis von Muskulatur, also von Muskelmasse zu Fettmasse verschiebt. Dahingehend, dass wir weniger also prozentual gesehen weniger Muskelmasse haben und mehr Fettmasse. Und das zeigt sich dann halt in den Wechseljahren gerne in der Bauchregion. Ja, dann kommt so ein kleines, relativ hartnäckiges Wechseljahrsbäuchlein. Die Frauen stellen dann immer fest, so oh, die Bluse spannt oder diese Jeans, die sitzt auch irgendwie ein bisschen spack. Und trotzdem hat sich auf der Waage, ist es noch nicht so wahnsinnig, dass man sagen würde, ja, ich habe ja jetzt hier total irgendwie, laufe ich aus der Range raus. Und das ist eben das, was dann innerlich passiert und was immer ganz schwer ist zu erklären. Ja, weil oft ist es dann so, dass es gibt halt so Frauen, die würden von ihren Freundinnen immer noch als schlank bezeichnet werden. Ja, die selber haben aber kein gutes Gefühl mehr, weil sie eben merken, hey, da ist plötzlich ein kleiner Bauch und der war da vorher nicht. Und daran merkst du eben, innerlich passiert da etwas hin zu mehr Fettmasse und weniger Muskulatur. Und das Geschehen, das gilt es zu stoppen.
Ja, und ist es denn auch so, du hast jetzt ja angesprochen, klar, mit dem geringeren Kalorienbedarf und sowas, aber kann man dann grundsätzlich sagen, dass, wenn man das jetzt rausrechnet, es noch andere Faktoren gibt, die zum Beispiel verhindern, dass man auch erfolgreich abnehmen kann?
Meinst du jetzt in den Wechseljahren?
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich esse jetzt generell die 150, 200 Kalorien mehr, aber gibt es noch andere Faktoren, die das Abnehmen beschweren können?
Naja, du bist ja in den Wechseljahren, hast du ein Alter erreicht, wo der Bewegungsdrang zum Beispiel nicht mehr ganz so groß ist wie mit 30. Ne? Also das ist ja etwas, was es einem dann schon ein bisschen schwerer macht. Aber es gibt jetzt keinen Faktor, wo ich sagen würde, das steht einer erfolgreichen Gewichtsabnahme entgegen. Du musst es halt nur so ein bisschen anders angehen als mit 30. Ne? Also wenn du mit 30 kannst du halt sagen, okay, ich gehe eine Runde joggen, dann sagt mir meine Uhr ganz genau, wie viel Kalorien habe ich denn da verbraucht, und das funktioniert auch 1:1 so. Wenn du das in den Wechseljahren machst, dann nützt dir das erstmal noch nicht so wahnsinnig viel, ja, weil du ja nur trotzdem deinen Nährstoffbedarf decken musst. Und wenn du dann anfängst, sehr viel weniger zu essen, dann kommst du eigentlich vom Regen in die Traufe, weil du immer noch mehr Muskulatur abbaust, wenn du deinen Körper in so eine Hungersnot schickst. Ne? Deswegen ist es sehr viel schlauer zu sagen, ich setze eigentlich darauf, Muskulatur aufzubauen, weil ich dann eben auch mit den Kalorien oben bleiben kann. Und das heißt ja dann auch, dass ich mehr Möglichkeiten habe, gute Nährstoffe einzubauen. Und genau, und diesen Shift dann eben so zu machen.
Du bist gerade schon bei dem Thema Nährstoffe. Wenn wir uns jetzt die Ernährung mal genauer anschauen, gibt es da dann auch einen Switch innerhalb von den Makronährstoffen, von dem Bedarf, dass man sagt, zum Beispiel in den Wechseljahren sollte man mehr Protein zu sich nehmen wegen dem Muskelabbau, oder bleibt das ziemlich ähnlich?
Ja, nee, das verändert sich schon, und das kann man auch anhand von Studien ganz gut belegen, dass je älter wir werden, wir schon den Eiweiß, also die Eiweißzufuhr erhöhen müssen. Da gibt's mehrere Faktoren. Also einmal eben ist natürlich Eiweiß der Grundbaustein, um unsere Muskulatur aufzubauen. Und wenn wir den Reiz setzen durch eine entsprechende sportliche Betätigung, also durch ein Krafttraining, dann müssen wir der Muskulatur eben auch diese Bausteine zur Verfügung stellen. Und je älter wir werden, desto ineffizienter werden Eiweiße, also die Aminosäuren, aber verdaut. Das heißt, wenn du 10 Gramm Protein zu dir nimmst, dann kommen da auch 10 Gramm Protein in deiner Muskulatur an. Wenn ich das tue, dann ist das nicht mehr der Fall. Ja, weil bei mir ist das so, dass aufgrund meines Alters fangen schon bestimmte Organe, wie zum Beispiel die Leber und auch der Darm, fangen schon an, einen Teil dieser Aminosäuren für sich selber einzubehalten. Ja, mein Immunsystem ist wahrscheinlich auch schon angegriffener, oder sagen wir mal, statistisch gesehen ist es so, dass das Immunsystem von älteren Menschen schon etwas angegriffener ist als das von jungen Menschen. Und das Immunsystem braucht extrem viel Eiweiß. Stille Entzündungen müssen repariert werden. Ja, das hast du mit 50 einfach im Schnitt schon mehr als mit 30. Und so kommen halt ein paar Faktoren zusammen, weswegen man gut daran tut, ein bisschen, je älter man wird, die Eiweißzufuhr ein bisschen zu erhöhen, damit auch wirklich das in den Zielzellen, in der Muskulatur ankommt, was am Ende auch benötigt wird.
Ja, super spannend. Also gerade das Thema, wofür Proteine überhaupt alles notwendig sind. Ich glaube, die meisten hätten gar nicht gedacht, dass das auch mit dem Immunsystem zu tun hat, was ja viele denken, ja, Proteine, Muskeln, Gewebe und sowas. Aber Immunsystem ist, glaube ich, nicht das Erste, was in den Kopf kommt, wenn man an Proteinzufuhr denkt. Also auf jeden Fall da nochmal spannend.
Ich finde, da gibt es auch eine ganz beeindruckende Zahl. Wenn man alle Zellen, die mit unserem Immunsystem gekoppelt sind, auf die Waage legen würde, ja, dann wären das 1,5 Kilogramm Eiweiß. Mhm. Und das wird ja ständig umgewälzt, ständig abgebaut und wieder erneuert. Ne? Das heißt, daran sieht man schon, wie viel da benötigt wird. Ne?
Ja, total. Du hast ja eben gesagt, dass das Thema Hormone jetzt nicht so das Hauptfokusthema ist. Aber wie sieht's denn mit Insulin aus? Weil das ja schon mit am meisten zum Thema Ernährung beiträgt. Ändert sich das dann auch, die Insulinantwort? Also wenn man zum Beispiel sehr viel Kohlenhydrate isst und darauf die Blutzuckerantwort und die Insulinausschüttung?
Ja, also es ist ja auch wieder so, dass wir sehen, dass Menschen, die etwas älter sind und die vielleicht auch schon Vorerkrankungen haben, dass man dann schon auch häufiger Insulinspiegel sieht, die nicht mehr so ganz gesund sind. Also dass man dann schon so in so eine leichte, also wir sehen häufiger Diabetes, ne? Und wir sehen aber auch so eine Insulinresistenz dann häufiger. Und natürlich macht es für diese Menschen absolut Sinn, die Ernährung dahingehend umzuschiften, dass wir sagen, okay, wir nehmen den großen Bereich der Kohlenhydrate, insbesondere der kurzkettigen Kohlenhydrate, reduzieren wir so weit wie möglich und tun das zugunsten einer etwas höheren Eiweißaufnahme. Ich will aber dazu sagen, also wir reden jetzt hier nicht von Eiweißorgien, ja, dass man jetzt sagt, also wir verhalten uns jetzt hier alle wie irgendwelche Bodybuilder und schütten uns morgens als erstes einen Eiweißshake rein, wenn wir aufstehen und dann wiederholen wir das noch zweimal am Tag. Also darum geht das nicht, sondern mir geht es einfach nur darum, dass man sich wirklich bewusst macht, in welchen Lebensmitteln ist eigentlich Eiweiß drin und dass das möglichst auch, und das zeigen die Studien auch ziemlich eindeutig, über den Tag verteilt aufgenommen werden muss. Also es nützt nichts, das, was Sportler gerne machen, dann machen sie Sport und dann trinken sie hinterher einen Eiweißshake oder essen irgendetwas, was sehr viel Eiweiß enthält und den restlichen Tag kümmert man sich da nicht mehr drum. Also was man festgestellt hat, ist, dass es ganz wichtig ist, gerade um diese allgemeine körperliche Konstitution zu behalten, das Eiweiß über den Tag gleichmäßig verteilt aufzunehmen. Und das heißt, in die drei Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen, so 25 bis 30 Gramm Eiweiß reinpacken. Und das ist etwas, das muss man sich schon mal angucken, also alle, die daran interessiert sind, was sind dann eigentlich die Lebensmittel, mit denen ich das schaffe? Und ich bin dann immer so ein bisschen ketzerisch unterwegs und sage, naja, also wenn du dir morgens Porridge mit Hafermilch kochst und da einen Pfirsich reintust, dann hast du nicht genug Eiweiß. Es funktioniert nicht. Also da musst du irgendwie was anderes nehmen oder noch was anderes dazu essen, damit das funktioniert. Weil, und das wissen wir auch, das Frühstück ist da eine ganz wichtige Komponente. Ja? Wir wollen ja den Körper in einen sogenannten anabolen Stoffwechsel bringen. Also wir wollen ja, dass der quasi programmiert wird auf Körperaufbau. Und dafür muss man ihm gleich morgens schon mal ein bisschen was geben. Ja, wenn man das erst abends tut, dann hat man den Tag über schon verschenkt, weil dann wird der anfangen, eben, was wir am Anfang hatten, schon mal Muskulatur abzubauen, weil in dem Modus ist der ja in meinem Alter. Ne? Mhm. Und deswegen muss man gleich morgens schon dafür sorgen, dass da eine ganz gute Portion drin ist. Und dafür müssen, und das muss ich leider so sagen, etliche Frauen ihr Frühstück überdenken. Weil das eben mit manchen Dingen so nicht funktioniert. Ne? Das ist nicht unmöglich, ja, und es ist auch möglich mit natürlichen Lebensmitteln, also man muss da gar keine Zusätze zu sich nehmen, in Form von Pulvern oder Pellets oder was es alles gibt. Kann man natürlich machen. Ich mache das auch, wenn ich unterwegs bin und nicht so richtig weiß, was kriege ich da zu essen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich das schon erstmal über natürliche Lebensmittel zu regeln. Ich komme dann immer wieder mit den Frauen in die Diskussion. Ja, wie ist denn das? Ich möchte mich gerne überwiegend pflanzlich ernähren, was ja auch sehr lobenswert ist. Kriege ich das hin? Und das ist dann eben genau der Punkt, wo man sagen muss, ja, du kriegst das hin, aber du musst wirklich ein bisschen mitrechnen und du musst ein bisschen mitdenken. Ne? Also es funktioniert nicht so ohne weiteres nebenbei. Es ist schon einfacher, wenn man zwischendrin mal einen Quark isst, wenn man vielleicht mal ein Hühnchen isst oder auch mal ein Ei isst. So, dann, das macht es schon einfacher.
Und was würdest du sagen, wäre jetzt so, also von meinem Verständnis her kann man ja sagen, wenn man jetzt Porridge essen möchte oder so und dann noch frisches Obst, dann kann man ja einfach noch ein bisschen Joghurt oder Quark oder sowas hinzurühren. Genau. Was ist denn so ein, sag ich mal, optimaler Tag? Wie könnte der denn aussehen, was Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder auch vielleicht Snacks betrifft? Sollte man da auch drauf achten, dass Also du hast ja gesagt, ne, Proteinbedarf sollte dann den Tag über verteilt werden. Aber ist es mit den anderen Makronährstoffen so, dass man das zum Beispiel eher in den Morgen schiebt oder in den Abend?
Also sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, was möchtest du erreichen. Wenn du abnehmen möchtest, würde man natürlich immer sagen, okay, dann beim Abendessen sieh mal zu, dass die Kohlenhydrate da möglichst weit runtergefahren werden. Ich muss persönlich sagen, ich bin da nicht so streng, weil ich finde das auch immer nicht so ganz so alltagstauglich. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Ja. Mir geht es einfach nur darum, dass Menschen lernen, in Nährstoffen zu denken und nicht in Kalorien zu denken. Also, weil das finde ich immer ganz fatal, dass Kalorien sind so ein, wie ich finde, sehr negatives Bewertungssystem für Lebensmittel, und sie sagen ja auch überhaupt nichts über den gesundheitlichen Wert von Lebensmitteln aus. Und ich möchte gerne, dass Menschen verstehen, okay, wir denken in Eiweiß, wir denken in Fett, ja, also wir wollen gute Fette in unserem Essen haben, da muss man auch überhaupt gar keine Angst vor haben, sondern das wollen wir gerne da drin haben. Und wir wollen gute Kohlenhydrate da drin haben. Wir wollen zurückhaltend sein beim Zucker. Wir wollen zurückhaltend sein bei hellen Mehlen. Aber wir haben keine Angst vor Vollgetreide oder vor Quinoa, Amaranth und solchen Dingen. Ja? Also diesen Unterschied zu lernen in der Qualität von Lebensmitteln, das ist mir immer ganz wichtig. Und wenn man dann auch noch überwiegend seine Mahlzeiten selber macht, ich glaube, dann kannst du gar nicht so viel falsch machen.
Ja, das stimmt schon. Aber kann man denn so sagen, es gibt die, weiß ich nicht, beispielsweise 10 besten Lebensmittel in den Wechseljahren, die man regelmäßig, natürlich nicht alle nur die essen, sondern regelmäßig einbauen sollte?
Also wir haben in dem Buch in der Tat so 3 Tabellen gemacht. Einmal für Flexitarierinnen, einmal für Vegetarierinnen und einmal für Veganerinnen. Und haben so 10 Lebensmittelgruppen gebaut. Und es sind jetzt schon meine persönlichen Empfehlungen, aber die beruhen natürlich auf den Nährstoffen. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, was oder sagen müsste, was ist jetzt bei Obst und bei Gemüse zum Beispiel, dann würde ich immer sagen, Grünkohl und Brokkoli stehen ganz weit oben. Ja. Bei Obst wären das für mich Blaubeeren und Himbeeren stehen ganz weit oben. Bei Hülsenfrüchten stehen für mich Linsen und Edamame, also diese Sojabohnen stehen ganz weit oben. Bei Getreide wäre es für mich Haferflocken und Quinoa zum Beispiel. Und so haben wir das mal durchdekliniert, dass man, weil man sich damit auch ganz gute Vorräte anlegen kann, sowohl total, im Tiefkühler als auch im Kühlschrank als auch im Vorratsschrank. Wenn du solche Dinge hast, ne, ich meine, ich kann dir noch so oft erzählen oder kann den Menschen noch so oft erzählen, Quinoa ist ein Mega-Lebensmittel. Ja? Wenn du es nicht im Haus hast, nützt dir das gar nichts. Ne?
Klar, ja.
Also das muss schon auch in der Schublade sein. Ne? Und insofern haben wir solche Listen gemacht, die man auch bei mir auch auf dem Blog findet. Dann kann man es quasi ausdrucken und sich an den Kühlschrank hängen, sodass das auch visuell vorhanden ist und man immer mal spicken kann und nicht ins Buch reingucken muss, sondern es wirklich in der Küche hängen hat. Und das halte ich schon für ganz wichtig. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt und hat das dann auch im Kopf. Aber für den Anfang, glaube ich, ist das ganz gut. Und bei Milchprodukten zum Beispiel wäre es für mich Skyr, wäre es für mich Quark, ist es Naturjoghurt. Ne? Mhm. Das sind dann so Produkte, mit denen man gut arbeiten kann. Es sind ja auch nicht, also es geht ja auch nicht nur um Eiweiß. Ja? Also es geht zum Beispiel auch um Ballaststoffe. Ballaststoffe ist ein ganz wichtiger Punkt,
ja,
auch gerade in den Wechseljahren. Ne? Weil eben auch diese Ballaststoffe in den Hormonhaushalt mit eingreifen. Also unser Stoffwechsel ist ja so wahnsinnig vielschichtig verschachtelt, dass wir wirklich, wirklich, wirklich gut daran tun, den zu pflegen. Und die erste Pflege ist halt unsere Ernährung. Und die zweite Pflege ist dann die Bewegung. Denn was auch, wie soll ich sagen, lange Jahre, glaube ich, gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt war, ist, dass die Muskulatur insofern auch ein aktives Gewebe ist, als dass sie bestimmte Botenstoffe bildet. Und das sind die sogenannten Myokine. Und die beeinflussen also fast alle Organe in unserem Körper positiv. Mhm. Und der Kollege, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, der Ingo Froböse, der sagt immer, wenn man Myokine in Fläschchen abfüllen könnte, ja, dann wären sie das Blockbuster-Medikament. Und ja, Myokine sind auch der, ja, weil die sind zum Beispiel auch der Grund, warum man ja inzwischen Krebspatienten die dazu anhält, weiter körperlich aktiv zu sein, weil man eben um diese heilsamen Wirkungen dieser Myokine, weil man darum weiß und man weiß eben, dass Krebspatienten, die körperlich aktiv bleiben, sehr viel besser durch diese Erkrankung kommen, als die, die das nicht machen. Und insofern sind wir alle gut beraten, uns gut zu ernähren und die Muskulatur ein bisschen herauszufordern und erst dann zu gucken, okay, wenn... Also dann, ich verspreche, so war es bei mir auch, ja, ich verspreche wirklich jedem, wenn man das macht, da geht es einem wirklich schon besser. Da merkt man einen Unterschied. Das hat natürlich auch ein bisschen so einen psychologischen Effekt, weil das ja so ein bisschen auf dieser Ebene Selbstfürsorge auch spielt, ne, dass man, was man sich um sich selber kümmert und sagt so, ich möchte jetzt diesen ganzen Schrott nicht mehr essen, ja, ich sorge jetzt dafür, dass ich gutes Essen habe. Also es hat auch so eine psychologische Komponente, aber man spürt es wirklich, wirklich auch körperlich. Und wenn man die Eiweißzufuhr ein bisschen hochschraubt, fühlt man sich fitter. Also man hat wirklich mehr Energie, man fühlt sich energiegeladener. So, und wenn man das gemacht hat, quasi so die Basics gerichtet hat, sage ich immer, dann kann man gucken, okay, was bleibt jetzt noch? Und dann sind da noch irgendwie Beschwerden, die ich dann vielleicht mal mit einem Gynäkologen oder der Gynäkologen oder einem Hormonspezialisten klären müsste, weil da gibt es dann ja auch noch Möglichkeiten einzugreifen, ohne dass das, ne, dass man davor Angst haben muss. Das sind ja heutzutage ganz andere Therapien, als das noch zu Zeiten meiner Mutter zum Beispiel der Fall war, ja, als die in den Wechseljahren war, vor 30, 40 Jahren. Ne. Das funktioniert ja heute alles ein bisschen anders. Aber ich denke immer, solange man nicht ein bisschen aufgeräumt hat in seinem Stoffwechsel, ja, würde ich noch gar nicht anfangen, die großen Geschütze rauszuholen, ja, sondern erstmal bei sich selber anfangen. Und das macht so viel aus. Und Laura, ich bekomme so viele so nette Nachrichten von Frauen, die das Buch inzwischen schon haben und angefangen haben und sagen, sie hätten es gar nicht geglaubt und sie sind so motiviert und es macht ihnen Spaß. Das kommt ja auch noch dazu. Das, mhm, das macht ihnen plötzlich Spaß, weil sie so schnell den Effekt sehen. Und das ist wirklich toll. Ja, also es ist wirklich toll.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch so Erfahrungsberichte sind immer sehr wertvoll, weil es ja schon eine Überwindung ist, ne, jetzt auch so ein bisschen die Ernährung anzupassen. Klar, man weiß, hey, das und das wird mir hier versprochen, aber ich persönlich und ich glaube, das jedem geht es dabei so, wenn man dann noch Erfahrungsberichte von anderen liest, die in der gleichen oder auch sehr, sehr ähnlichen Situation sind und die sagen, hey, das und das hat mir geholfen, motiviert das ja auch nochmal. Und deshalb ist das voll schön, dass du auch dann diese Rückmeldung bekommst, weil gerade das Thema Ernährung und auch Sport, ja, das ist schon präsent bei den meisten, aber ich glaube trotzdem, dass viele noch nicht so auf dem Schirm haben, wie massiv das einfach generell die Gesundheit und auch dein Wohlbefinden verbessern kann.
Ja, das ist wirklich so. Ich glaube das auch. Welche Kraft das entfalten kann, ist vielen nicht bewusst. Und was wir dann gemacht haben, ist, um möglichst viele Menschen wirklich auch da reinzukriegen, ist, wir haben dann hinten so einen Plan reingetan, weil die Frage ist ja immer, wie fange ich es an? Ja, wie gehe ich es an? Das ist ja erstmal so ein Berg, der dann da vor einem steht. Und wo ich dann auch sage, so langsam, ganz langsam anfangen, Mahlzeit für Mahlzeit vorgehen, ja, nicht gleich das große Rad drehen wollen und alles optimieren wollen, das funktioniert nicht, sondern wirklich erstmal sich, also ich rate immer damit, das Frühstück als erstes anzugehen, ja, A, weil es die erste Mahlzeit des Tages ist und wenn man die quasi auf so eine, wenn man das Gefühl hat, so okay, da habe ich schon mal was Gutes gegessen, dann hat das so einen Impact auf den restlichen Tag. Voll, während wenn man beim Frühstück so schon das Gefühl, so selber so ein Versagensgefühl hat, ja, dann sagt man sich so, oh, jetzt auch schon egal, so ungefähr. Ne? Also deswegen, das Frühstück, das setzt immer so eine Power auf mehreren Spielebenen frei. Und wenn man da quasi rangeht und sich überlegt, okay, wie kann ich das so für mich gestalten, dass ich A, nicht jeden Tag darüber nachdenken muss, dass es mir schmeckt, dass es schnell geht und so. Das bedeutet bei jedem ja so ein bisschen was anderes. Wir machen halt so ein paar Vorschläge, wie man es machen kann. Und wenn man dann irgendwann nach, weiß ich nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, bei manchen auch 4 Wochen, den Tag erwischt, wo man das Gefühl hat, so, okay, das habe ich jetzt sehr automatisiert gemacht, das ist jetzt eine Routine, ich denke da nicht mehr drüber nach und ich habe das gut in meinen Alltag integriert, dann geht man erst den nächsten Schritt. Und das, genau, glaube ich, ist ganz wichtig, um am Ende auch wirklich erfolgreich zu sein.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist einfach super wichtig, kleine Schritte zu machen und dann auch die kleinen Erfolge zu sehen. Denn es ist auch viel realistischer, kleine Erfolge zu erzielen und da auch wirklich motiviert dann zu sein, weil man denkt, ach krass, ich kann es abhaken, es hat funktioniert, als sich überdimensional große und fast schon unrealistische Ziele zu setzen, die natürlich gut klingen, die man aber kaum innerhalb kurzer Zeit erreichen kann. Dann lässt die Motivation nach und sowas. Das ist halt alles nichts, was langfristig dann auch motiviert. Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil man dann auch diese positiven Effekte auch nicht spürt, weil man wahrscheinlich auch zu früh einfach das Handtuch schmeißt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja.
Und gibt es denn, klar, jedes Lebensmittel ist aufgrund der enthaltenen Nährstoffe sehr, sehr wichtig. Und du hast ja gerade angesprochen, es gibt ja die letzte Instanz auch noch sowas wie Hormontherapien oder Hormonersatztherapien. Gibt es denn auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder Superfoods, die man jetzt in den Wechseljahren empfehlen kann? Es gibt ja zum Beispiel gerade bei Menstruationsbeschwerden hört man immer wieder diesen Mönchspfeffer. Gibt es in den Wechseljahren auch irgendwas, was vielleicht auch studienmäßig schon hinweist, gibt auf die Wirksamkeit?
Ja, also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, in dem Thema nicht so drin, weil ich versuche es immer über die natürliche Ernährung hinzukriegen. Aber Mönchspfeffer ist natürlich ein Thema, was man schon mal ein bisschen angehen kann. Es gibt inzwischen ja auch so ein paar Pilze, wo einige Leute mit rumprobieren. Und es gibt Firmen, die solche Produkte herstellen. Ich finde immer, man kann das durchaus mal ausprobieren. Das ist natürlich ein sehr individuelles Geschehen. Aber why not? Ja, also ja. Ich denke immer, solange etwas nicht schaden kann, kann man es ruhig mal ausprobieren. Aber das muss wirklich jeder für sich selber wissen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie sind nicht so für Nahrungsergänzung, sie möchten das gar nicht so gerne. Also ich persönlich bin immer dieses Team, ich möchte gerne, dass erstmal unsere Nährstoffe, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen, im Lot sind. Und da ist natürlich in den Wechseljahren Calcium und Vitamin D ganz wichtig, ne, damit wir eine Osteoporose-Prophylaxe haben. Ich halte auch Omega-3-Fettsäuren für ganz wichtig, damit wir also so ein Entzündungsgeschehen ein bisschen ausbremsen und zum Beispiel auch einen Fettstoffwechsel, der wird ja dadurch positiv beeinflusst, in der Balance halten. Also ich würde immer erstmal gucken, dass solche Dinge stimmen, bevor ich mich komplett auf andere Nahrungsergänzungsmitteln stürzen würde. Aber klar, man kann das natürlich machen.
Und gibt es außer Calcium und Vitamin D noch Nährstoffe, auf die man besonders achten sollte in den Wechseljahren?
Ja, ich würde eben sagen, Omega-3-Fettsäuren gehört noch dazu. Und wenn wir, ist kein klassischer Nährstoff, aber Ballaststoffe halte ich auch für ganz wichtig, dass man wirklich guckt, dass man auf seine 30, besser sogar 35, 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag kommt, weil das eben etwas ist, was den Stoffwechsel auch komplett, nochmal auf ein ganz anderes Level hebt, wenn man merkt, okay, die Turnover-Rate ist da, ja, ist einfach ein bisschen schneller und damit fühlt man sich auch gleich besser.
Absolut. Ja, das waren auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gute Informationen. Ich glaube, dass da schon sehr viel Mehrwert jetzt mitgenommen werden konnte. Hast du denn zum Abschluss noch so deine besten Tipps, wie man sich in den Wechseljahren wohler fühlen kann?
Also, was mir geholfen hat, ist Information. Viele Dinge, die man empfindet, ordnet man wirklich viel zu spät diesem Geschehen zu. Also ich weiß zum Beispiel gerade diese Nummer mit, boah, ich kann mich heute so schlecht konzentrieren. Das war etwas, das habe ich ganz lange nicht verstanden, dass das was mit den Wechseljahren zu tun hat und jetzt nicht von mir einfach eine Konzentrationsschwäche ist. Ja, man weiß ja heutzutage, oder ich muss anders sagen, man hat früher immer gedacht, die Wechseljahre sind ein Geschehen, das spielt sich in den reproduktiven Organen ab. Ja, also es spielt sich in den Eierstöcken ab. Heute weiß man, dass Östrogene auch Hormone sind, die das Gehirn ganz massiv beeinflussen, also die den Gehirnstoffwechsel ganz massiv beeinflussen. Und es gibt Wissenschaftler in den USA, ja, die sagen, die Wechseljahre spielen nur zu 50% in den Eierstöcken und die anderen 50%, die spielen sich im Gehirn ab. Und es gibt sogar oder Untersuchungen, wo das ein bisschen gekoppelt wird mit dem Thema Alzheimer und Demenz, weil man da ja auch weiß, das betrifft mehr Frauen als Männer und sich immer fragt, so, warum ist das eigentlich so? Und auch die sind inzwischen darauf gekommen, dass es offensichtlich etwas damit zu tun hat, was in unserem Stoffwechsel in der Mitte unseres Lebens, also ich sag jetzt mal so, die Wechseljahre sind ungefähr die Mitte unseres Lebens, was da passiert. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass wir da wirklich gut mit uns umgehen und unserem Körper alle Nährstoffe zur Verfügung stellen, die er braucht, damit erstmal die normalen Funktionen so lange wie möglich am Laufen gehalten werden. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann sagt, ich habe hier Beschwerden und die liegen nachweislich daran, dass es ein Hormonungleichgewicht gibt. Ja, dass man sagt, okay, wir versuchen das ein bisschen zu nivellieren. Wir greifen da etwas ein, weil am Ende des Tages vielleicht betreibt man sogar eine Demenzprophylaxe dann damit. Ne? Also das ist wirklich, es ist extremst vielschichtig, dieses ganze Geschehen. Aber das möchte ich vielleicht auch noch sagen, es ist halt eine wahnsinnig wichtige Phase im Leben einer Frau. Und da müssen wir wirklich gut mit uns umgehen, ja, weil das ist ja gleichzeitig auch die Phase, da gehen die Kinder aus dem Haus, dadurch verändert sich eine Partnerschaft, du bist vielleicht auch in deinem Job, veränderst du etwas, weil du feststellst, so, okay, ich habe meine Werte im Leben, verschieben sich auch so ein bisschen, ich will vielleicht gar nicht mehr so volle Power geben und so. Also da verändert sich ganz, ganz viel im Leben auf ganz vielen Ebenen und da muss man wirklich gut mit sich umgehen und deswegen glaube ich, ist das, also da liegen viele Chancen einfach auch in dieser Lebensphase. Ja? Und wenn man sich da gut um sich selber kümmert einfach. Ne? Und da ist Information, finde ich, ganz, ganz wichtig. Nicht nur, welche Möglichkeiten gibt es, sondern auch, zu wem gehe ich denn eigentlich, wenn ich so eine Frage habe? Ja? Wer ist denn da eigentlich mein Ansprechpartner? Und es gibt ja jetzt gerade wirklich, ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, glaube ich, aber ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele weibliche Ärztinnen, die sich diesem Thema jetzt widmen und die sagen, ja, das ist so wichtig, dass wir diese Frauen begleiten und dass wir denen nicht sagen, hier, ja, da haben sie ein Rezept und dann machen sie mal, dann gucken sie mal, ne? Kriegen sie hier irgend so ein Östrogengel und dann schauen sie mal, wie es ihnen geht, ne? Sondern dass das wirklich genauer eruiert wird. Und es gibt eben auch inzwischen schon Bereiche, da geht man eben dahin, da versucht man so eine Mikronährstofftherapie komplett zu kombinieren mit eventuell einer eventuell nötigen Hormontherapie. Aber es wird halt erstmal geguckt, wo hakt's denn im Stoffwechsel, ja? Gibt es dort irgendetwas, was wir optimieren können? Weil inzwischen, glaube ich, auch das Verständnis da ist, wenn der Stoffwechsel nicht richtig gut funktioniert, ja, und der ist ja nun mal maßgeblich von Nährstoffen und von Hormonen abhängig, ja, das eine steuert das andere, das eine kann nicht ohne das andere, ja, dann werden wir krank, ne, dann fühlen wir uns nicht mehr gut und da muss man eben ganz genau hingucken und wahrscheinlich sehr viel genauer, als das bisher in der Medizin der Fall war.
Ja, sehr schöne letzte Worte. Ich bin auch froh, dass sich immer mehr Menschen da diesen ganzen Themen widmen und vor allem, du hast ja eingangs schon gesagt, früher war das ja und da passiert dann irgendwas Schlimmes und das ist dann ganz, ganz doof und irgendwie es war noch so eher negativ behaftet, obwohl man gar nicht so genau wusste, ja, was mache ich denn jetzt, was bedeutet das und es wurde auch so ein bisschen Angst schon fast gemacht, dass ich mir jetzt denke...
Ja, das war immer so, ich muss da durch, ja, Augen zu, genau. Durch. Und das ist einfach nicht so. Ja, natürlich, ja, wir müssen irgendwie alle durch, aber wir können da sehr, sehr gut durchkommen. Und es gibt genug Hilfe, dass man da nicht leidend durchgehen
absolut
muss. Oder mit einem, oder einfach so völlig kraft- und energielos. Ne?
Mm, auf jeden Fall. Ich verlinke auf jeden Fall nochmal dein Buch unten in der Episodenbeschreibung, wenn man noch mehr darüber erfahren möchte. Das Allerwichtigste oder zumindest so ein bisschen grober haben wir jetzt hier gesprochen. Und wenn man dann noch tiefer in die Materie eintauchen möchte mit noch viel mehr Tipps und auch den Plan, den du eben erwähnt hast, auszudrucken, um da auch in die Umsetzung zu gehen, dann gerne einfach sich das Buch noch anschauen. Und wo findet man denn noch mehr Informationen von dir?
Also mich findet man im Netz, auf Social-Media-Portalen, den einschlägigen, einfach unter meinem Namen. Also das Hauptportal bei mir ist im Moment Instagram, wo ich relativ regelmäßig Ernährungsinformationen teile und versuche eben so einfache, klare Videos zu drehen, um Dinge herunterzubrechen. Ja, weil es gibt so viele Falschinformationen, so viele ja, Irrglauben und ja, so viel Zeug, was vermengt wird, was gar nicht zusammengehört. Und da versuche ich mit meinen bescheidenen Möglichkeiten ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und hoffe, dass das dem einen oder anderen nützt.
Auf jeden Fall. Also die ganzen Themen, die du ansprichst, die sind so einfach verständlich und so viele Themen auch, die sehr, sehr viele Menschen betreffen. Und gerade diese Aufklärungsarbeit, weil ich eben auch der Meinung bin, dass so viel Unwissen und so viel Irrglaube da existiert im Bereich Ernährung, weil ja jeder irgendwie mitsprechen möchte. Ja, sollten wir Ernährungsexpertinnen und Experten uns da zusammentun und wirklich da richtig gute Aufklärungsarbeit leisten, damit eben viele da auch das finden, was sie jeweils brauchen und nicht auf irgendwelche, weiß ich nicht, Diätshakes oder irgendwelche absurden Diäten, die super viel Einschränkung haben und sowas ja aus Frust oder sowas zurückgreifen, sondern da auch wirklich ermutigen und einfach verständlich zu sagen, worum es wirklich so geht, was das Wichtigste ist.
Ja, ganz genau.
Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin noch deine ganzen Instagram-Reels zu schauen, die ich sehr, sehr spannend finde und dich noch auf anderen Plattformen zu verfolgen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Restabend.
Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Okay.